Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Romy Hiller.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Gewalt im familiären Umfeld bleibt oft verborgen, zum Beispiel, weil Betroffene sich aus Angst oder Scham nicht melden. Licht in dieses Dunkel bringen soll eine neue Studie, die heute vorgestellt wurde. Unabhängig von polizeilichen Ermittlungen wurden mehr als 15.000 Menschen über anderthalb Jahre lang befragt. Zu ihren Erfahrungen mit körperlicher, mit psychischer, sexueller und digitaler Gewalt. Ein Schwerpunkt dabei: Gewalt in Partnerschaften.
Vor einigen Jahren noch scheint für Isabel, die anonym bleiben will, alles sorgenfrei. Sie verbringt viel Zeit mit ihrem Freund. Die Beziehung läuft gut, bis erste Konflikte auftreten. Erst sind es Wortgefechte, dann folgen Drohungen. Irgendwann schlägt er zu.
Das erste Mal, als es handgreiflich wurde, hatte ich mich unter einer Decke versteckt. Und er hat blind auf die Decke geschlagen und mich am Arm getroffen.
Für Freunde und die eigene Familie überlegt sie sich Geschichten, um blaue Flecken zu erklären. Erst als ihr damaliger Partner ihr ins Gesicht schlägt und die Nase bricht, vertraut sie sich einer Ärztin an und bekommt Hilfe. Die Beziehung und die Gewalt lässt sie hinter sich. Zur Polizei gegangen ist sie aber nicht. Kein Einzelfall, sondern die Regel. Das zeigt die heute vorgestellte Dunkelfeld-Studie über Gewalterfahrungen in Deutschland.
Bei Partnerschaftsgewalt liegt die reale Anzeigequote deutlich unter 5%. Das macht deutlich, wie groß das Dunkelfeld ist. Mehr als 19 von 20 Taten werden nicht angezeigt.
Die Dunkelfeldstudie wurde erstmals für Frauen und Männer durchgeführt und zeigt außerdem, die Formen von Gewalt sind vielfältig, in Beziehungen, online oder in der Kindheit. Frauen sind stärker betroffen als Männer und besonders häufig werden junge Menschen, queere Personen und Frauen mit Migrationshintergrund Ziel von Gewalt. Darüber mit anderen sprechen, laut Experten ist das noch immer ein Tabuthema.
Die allermeisten Menschen sagen, das ist Privatsache, das ist eine Intimsphäre, da mische ich mich nicht ein, das müssen die Menschen unter sich klären. Und das führt natürlich dazu, dass viele Betroffene eben diesen großen Schritt nach außen nicht wagen.
Die Bundesregierung will gegensteuern, laut Innenminister Dobrindt mit dem Einsatz von elektronischen Fußfesseln bei Gewalttätern und härteren Strafen für Verbrechen mit K.O.-Tropfen.
Die Anwendung von K.O.-Tropfen werden zukünftig behandelt wie eine Waffe, wie die Verwendung einer Waffe.
Mehr als 20 Jahre sind seit der letzten Dunkelfeld-Studie vergangen. Dass es nun neue und präzise Zahlen gibt, war überfällig. Die vorgelegten Gegenmaßnahmen der Bundesregierung müssen nun auch zügig umgesetzt werden. Um zu sehen, ob sie auch etwas ausrichten können, braucht es künftig regelmäßig neue und belastbare Zahlen. Und nicht nur alle 20 Jahre.
Um Übergriffe im Internet geht es beim Thema Cybermobbing. Gerade Kinder und Jugendliche sind durch Netzwerke wie WhatsApp, TikTok oder Instagram Beleidigungen, Lügen oder der Verbreitung peinlicher Bilder ausgesetzt. Die EU-Kommission will mit einem Aktionsplan nun gegensteuern. Dabei geht es im Kern um eine EU-weite App, über die Betroffene Cybermobbing melden können und künftig Hilfe bekommen.
Das sind die Medien-Scouts der Realschule Waltrop im Ruhrgebiet. Die Achtklässler haben sich zum Ziel gesetzt, vor Gefahren im Netz zu warnen, Tipps zu geben, auch gegen Cybermobbing, so wie hier in dieser Grundschule. Dabei erzählen sie auch von eigenen Erfahrungen.
Also man sollte sich am besten nicht selber posten, weil das ist halt voll gefährlich, weil es können andere auch Screenshots machen und dann können die Bilder halt nochmal veröffentlichen.
Ich hatte früher Online-Freunde, ich dachte, das sind meine Freunde. Die haben mich immer so geärgert und ich habe dann einmal die Kamera angemacht, haben auch ein Foto von mir gemacht und haben das dann nicht so drüber witzig gemacht, haben das anderen Leuten geschickt.
Kommentare, die verletzen, Gerüchte, erniedrigende Posts. Jedes sechste Kind zwischen 11 und 15 sei bereits Opfer geworden, berichtet die EU-Kommission. Deshalb jetzt ein Aktionsplan gegen Cybermobbing. Hinter jeder Zahl ist ein Junge, ein Mädchen, ein Sohn, eine Tochter, die leidet. Und dieses Leiden kann schwerwiegende Folgen haben. Manchmal ist das sogar tödlich. In Frankreich hilft diese App, Opfern Belästigungen zu melden. Ein ähnliches Hilfsangebot will die Kommission jetzt für die gesamte EU entwickeln. Außerdem sollen bestehende Digitalgesetze nachgeschärft werden. Es gibt jedoch auch weitergehende Forderungen.
Ich halte es für richtig, eine Altersbegrenzung einzuführen. Niemand wird verneinen, dass zum Beispiel 7-Jährige noch nicht einfach so im Internet unterwegs sein sollten, auch nicht auf Social Media.
Ein Aktionsplan gegen Online-Mobbing. Die EU-Kommission will ihn gemeinsam mit den Mitgliedstaaten, Unternehmen und der Zivilgesellschaft umsetzen.
Das EU-Parlament hat heute weitreichende Verschärfungen des Asylrechts beschlossen. Künftig können die EU-Länder Asylsuchende auch in Drittstaaten abschieben, also in Länder, die nicht zur Europäischen Union gehören und zu denen die Asylsuchenden keinen Bezug haben. Mit solchen Drittstaaten können die einzelnen EU-Länder vereinbaren, dass die Migranten dort Asyl beantragen. Außerdem wurden 7 weitere Staaten zu sicheren Herkunftsländern erklärt. Die EU-Mitgliedstaaten müssen der Neuregelung noch zustimmen, was aber als sicher gilt. Aus Sicht der Opfer des US-amerikanischen Sexualstraftäters Epstein ist es ein kleiner Schritt in Richtung Gerechtigkeit. Demokraten im Senat haben heute einen Gesetzentwurf vorgestellt, der es Betroffenen ermöglichen soll, ihre mutmaßlichen Täter in Zivilprozessen zu verklagen, unabhängig von Verjährungsfristen. Benannt ist das Vorhaben nach Virginia Giuffre, selbst Missbrauchsopfer im Epstein-Skandal und inzwischen verstorben. Ob das Gesetz aber tatsächlich kommt, ist ungewiss. Die Betroffenen geben ihre Hoffnung jedoch nicht auf.
Sie fordern Aufklärung und ein Ende des Schweigens. Keine geschwärzten Akten mehr. In einem emotionalen Werbespot verlangen Opfer von Jeffrey Epstein die Veröffentlichung aller verbleibenden Beweise zu dem Missbrauchsskandal.
Because this girl deserves the truth.
Because she deserves the truth.
Because we all deserve the truth.
Weil sie alle die Wahrheit verdienen. Im Kongress fordern die Demokraten, flankiert von Opfern sowie deren Angehörigen und Anwälten, heute ein Ende der Verjährungsfrist für die begangenen Straftaten. Gerechtigkeit sollte nicht verjähren, denn für Überlebende läuft die Heilung nicht nach der Uhr der Regierung. Darum sind wir heute hier, weil aufgeschobene Gerechtigkeit verweigerte Gerechtigkeit ist. Wie viele Opfer es insgesamt gibt, ist unklar. Schätzungen des US-Justizministeriums gehen von mehr als 1000 aus. Die jüngsten sollen zum Tatzeitpunkt 14 Jahre alt gewesen sein. Mehr als 3 Millionen Dokumente, Fotos und Dateien sind bislang veröffentlicht worden. Etwa genauso viele sollen noch unter Verschluss sein. Zur Aufklärung beitragen könnte Ghislaine Maxwell. Doch die verurteilte Komplizin von Jeffrey Epstein verweigert die Aussage, solange US-Präsident Trump sie nicht begnadigt. Ich würde Ihre Frage gerne beantworten, aber auf Anraten meines Anwalts lehne ich es ab, diese Frage und alle anderen Fragen zu beantworten. Für die Opfer von Jeffrey Epstein ist der Weg zur Gerechtigkeit noch lang und nicht wenige fürchten, dass er nie enden wird. Im Moment profitiert vom Ringen um die Akten vor allem eine Gruppe, die Täter.
Lange Schlangen an Tankstellen, wie hier in Havanna, das ist eine Auswirkung der anhaltenden Energiekrise in Kuba. Treibstoff ist knapp. Seit Dezember erhält das Land so gut wie keine Erdöllieferungen mehr, auf Druck von US-Präsident Trump. Zuletzt wurde der Bus- und Zugverkehr eingeschränkt. Staatliche Unternehmen führten die 4-Tage-Woche ein. Und jetzt wirkt sich die Blockade auch auf den Flugverkehr aus. Das Auswärtige Amt rät von nicht notwendigen Reisen nach Kuba ab.
Am Flughafen Havanna läuft der Betrieb nur eingeschränkt. Air Canada streicht alle Flüge, andere Airlines fahren sie runter. Es fehlt Flugbenzin, weil die USA kein Öl nach Kuba durchlassen. Die Blockade trifft den Tourismus, Kubas wichtigste Einnahmequelle, aber auch das tägliche Leben. Die sozialistische Regierung versucht gegenzusteuern, ordnet eine 4-Tage-Woche an, schränkt den Nahverkehr ein, doch viele kommen nicht mehr zur Arbeit. Ich gehe aufs Fahrradtaxi, so lösen wir das. Wir machen weiter. Ich muss eine Reise machen, komme aber nicht weg. Nichts funktioniert. Das US-Ölembargo trifft Kuba in schwerer Krise. Der Mangel allgegenwärtig, sogar der Müllabfuhr, fehlt Sprit. Bis US-Präsident Trump Öltanker blockieren ließ, kamen gut 70% des Öls aus Venezuela. Auch Mexiko muss seine Lieferungen stoppen, weil Trump mit Zöllen droht. Mexiko schickt nun Hilfsgüter. Trump will Kubas Regime zu einem Deal zwingen, doch keiner weiß, wie der aussehen soll. Kubas Regierung sagt, man wehre sich gegen die Aggression, man sei bereit zu Gesprächen, aber ohne Druck, während das Leben im Land verzweifelter wird. Schon vor der Blockade gab es ständig Stromausfälle, auf dem Land bis zu 22 Stunden. Die Vereinten Nationen zeigen sich alarmiert. Es gibt Unterbrechungen bei der Versorgung mit sauberem Wasser, Medizin, Lebensmitteln in Teilen Kubas. Wie lange Kuba die Blockade durchhält, ist unklar.
Im Tarifstreit im öffentlichen Dienst der Länder haben die Gewerkschaft Verdi und der Beamtenbund heute in zahlreichen Städten zu Warnstreiks aufgerufen. In Hannover beteiligten sich hunderte Beschäftigte, unter anderem aus Kliniken und Verwaltungen, an einer Kundgebung. Baden gingen Streikende in der Elbe in Hamburg, ganz nach dem Motto, damit der Norden nicht absäuft. Morgen treffen sich die Tarifparteien zur dritten Verhandlungsrunde. Die Gewerkschaften fordern 7% mehr Geld, mindestens aber 300 Euro im Monat. Und bei der Lufthansa müssen Passagiere an diesem Donnerstag mit Flugausfällen und Verspätungen rechnen, denn die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit und die Kabinengewerkschaft UFO haben zu ganztägigen Streiks aufgerufen. Betroffen sind sämtliche Starts ab Deutschland sowie Frachtflüge der Lufthansa Cargo. Die Piloten fordern höhere Betriebsrenten. Die Kabinengewerkschaft verlangt neue Tarifverträge und einen Sozialplan für Beschäftigte, deren Arbeitsplätze gefährdet sind. Kinder- und Jugendhospize gelten oft als Ort des Abschieds, des Sterbens. Dabei geht es dort auch darum, Familien auf dem oftmals Jahre andauernden Krankheitsweg des Kindes zu begleiten, sie zu unterstützen, zu entlasten. Der heutige Tag der Kinderhospizarbeit soll dieses Engagement würdigen.
Luisa ist gesund. Dennoch bekommt die Neunjährige jede Woche Besuch vom ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst. Heute hilft eine ehrenamtliche Luisa bei den Hausaufgaben.
Wir kommen einmal in der Woche, so zwischen eineinhalb und zwei Stunden. Wir machen gemeinsam Hausaufgaben, ich schenke ihr die Zeit.
Zeit schenken auch dem gesunden Kind, denn das kommt oft zu kurz, wenn die Geschwister krank sind. Luisas Schwestern, die sechsjährigen Zwillinge Helena und Marie, haben das Rett-Syndrom, können nicht sprechen, kaum laufen, entwickeln sich immer weiter zurück. Die Eltern arbeiten beide, aber sobald die Zwillinge aus der Schule kommen, müssen sie ganz für sie da sein.
Die zwei spielen nicht einfach alleine. Marie kann ganz schlecht alleine sein. Also du bist quasi rund um die Uhr, sind mir präsent, und zwar immer.
Sie sind einfach kranke Kinder, ja, aber wir haben das Recht auf die Unterstützung und das ist schön.
Der ambulante Hospizdienst will die gemeinsame Lebenszeit verbessern für die gesamte Familie. Und er will mit dem Vorurteil aufräumen, Hospizdienste seien nur für Sterbende da.
Wir wissen nicht, wann sie sterben. Wir wissen nur, dass sie schwer krank sind. Und es ist Entlastung, Entlastung für die Familie, was wir leisten mit der Kinderhospizarbeit.
Heute können die Eltern mit den Zwillingen einen Spaziergang machen, während die große Schwester betreut wird. Geschenkte Zeit, ein Luxus für die ganze Familie.
Und damit sind wir beim Sport. Gestern brachte sie sich in Position, heute raste sie auf Platz 1. Die deutsche Rodlerin Julia Taubitz hat sich bei den Olympischen Spielen in Italien im Einsitzer den ersten Olympiasieg ihrer Karriere gesichert. Und auch für die deutschen Skirennfahrerinnen lief der Tag erfolgreich.
So sehen goldene Freudentränen aus. Rodlerin Julia Taubitz in perfekter Symbiose mit ihrem Sportgerät. Im Olympischen Eiskanal fährt die Athletin aus Oberwiesenthal in 4 Läufen fast eine Sekunde Vorsprung heraus. Der Olympiasieg ist der größte Erfolg ihrer Karriere. So sieht es aus, wenn man gemeinsam eine Medaille gewinnt. Das Skiduo Emma Eicher und Kira Weidle-Winkelmann holt Silber. In der Kombination aus Abfahrt und Slalom fehlt den deutschen Rennfahrerinnen nur der berühmte Wimpernschlag von 0,05 Sekunden auf Gold. Mit starker Teamleistung zu Edelmetall.
Die Kira hat gut vorgelegt und dann haben wir gedacht, ja, dann gebe ich halt auch Gas.
Und so klingt es, wenn einem eine goldene Überraschung gelingt. Skispringer Philipp Raimund ist Olympiasieger. Der Oberstdorfer war ohne Weltcup-Erfolg nach Italien gereist und zeigte gestern Abend von der Normalschanze den Wettkampf seines Lebens. Mit 102 und 106,5 Metern zu Olympiagold.
Und hier nun die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 11. Februar.
Eine umfangreiche Tiefdruckzone beschert uns milde Luft und regnerisches Wetter. Am kräftigsten regnet es heute Nacht vom Südwesten bis in die Mitte. Im Nord- und Südosten fällt zum Teil gefrierender Regen, besonders Richtung Ostsee auch etwas Schnee. Morgen regnet es verbreitet, vor allem im Weststau der Berge auch länger andauernd. Dazu ist es im Süden und Südwesten windig, auf den Bergen stürmisch. Am Oberrhein heute Nacht nahe 10, im Bayerischen Wald dagegen knapp unter 0 Grad. An der Ostsee morgen nahe 0, im Süden und Westen deutlich milder bei über 10 Grad. Auch Donnerstag meist grau und nass. Im äußersten Norden ist Schnee möglich, dort sowie Richtung Südwesten windig. Ähnliches Wetter auch Freitag. Samstag wird es dann kühler und es muss wieder häufiger mit Schnee gerechnet werden.
Um 22.10 Uhr spricht Ingo Zamperoni in den Tagesthemen mit Bundesfamilienministerin Prien darüber, welche Konsequenzen die neue Dunkelfeldstudie zur Gewalterfahrung haben sollte. Und wir berichten über die Versuche der Trump-Administration, das US-Wahlrecht zu verändern. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.